Morgen miteinander. Guten Morgen zu dem heutigen Karfreitag. Der Karfreitag, habe ich im Duden-Wörterbuch nachgelesen, bedeutet Kar, bedeutet Leid, Wehklage, Trauer. An dem Tag gedenken wir an den Opfertod von Jesus Christus auf Golgatha. In unserer Gesellschaft, so wie es der Andreas angedeutet hat, wenn ich heute schaue, wie oft dass ich mit dem Tod, wie oft dass ich mit Trauer und Leid gern zu tun habe, muss ich sagen, das können wir gerade vergessen, ich selber gehe Leid, Trauer, Tod so gut als möglich aus dem Weg. Das ist etwas, was wir nicht gern haben. Wir haben lieber Freude, Leichtsinn. Mir heißt lieber, wenn es uns gut geht. Sobald dass man Leid und Trauer erfahren, klagen wir, heißt Wehklagen. Und trotzdem stellen wir alle fest, dass Leid zu unserem Leben gehört. Es gehört der Tod zu unserem Leben. Das ist eine Tatsache, die können wir nicht weglügen. Das ist es so. Leid, Trauer, Tod gehört zu unserem Leben. Genauso wie Barmherzigkeit und Liebe wir erfahren von Gott, erfahren wir aber auch Leid und Trauer. Das ist wie Sonnenschein und Schatten, Ebbe und Flut, Geburt und Tod. Das sind zwei Sachen, wo zusammengehören. Und das Verrückte ist, Gott lädt Leiden zu. Die Geschichte ist voll vom Leiden von der Menschheit. Ich habe mich ganz nebenbei damit befasst. Ich habe mal gelesen, seid euch noch die roten Khmer etwas, seid euch nicht mehr, gell? Das ist in Kambodscha so ein kommunistisches Regime gewesen. Die haben am Schluss so ein Leiden über ihr Volk gebracht. Die haben Brillenträger systematisch ermordet, weil sie gesagt hat, dass sie Intellektuelle. Es ist völlig schizophren, aber das ist tatsächlich so ein Leiden erlaubt mir. Und ja, es gibt ein Leiden, wo man sprachlos sieht. Ich kann niemanden, wenn ihr Mutter erlebt, deren Kind gestorben ist, bewahre ich, was will ich mir so einer leidenden Person sagen? Wir können nichts sagen. Wir sind ruhig. Und Gott lädt das Leiden zu. Ja, in all dem lädt Gott das Leiden zu. Und aber Jesus Christus, wo sich Jesus verlassen von Gott gefühlt hat, hat Gott das Leiden zugelassen. Und wisst ihr, was ich Tröstendes gefunden habe? Nur im Karfreitag. Ich rede jetzt heute nur vom Karfreitag. Es ist eine Konstante drinnen. Und da bin ich sehr dankbar. Dass Gott das Leiden von Jesus Christus geplant hat. Er hat die Fäden in der Hand gehabt. Von Anfang bis zum Schluss. Gott hat Jesus Christus nicht ins Planlose hineinlaufen lassen, sondern Gott hat einen Plan gehabt. Und der Plan hat geheißen, uns Menschen von der Sünde zu befreien. Und den Plan kann ich euch anhand der Bibel aufzeigen. Seid mir richtig geschudert, wie ich das gefunden habe. Das ist wirklich, das ist begeisternd. Wir fangen jetzt hinterst hin an. Moment, ich schalte. Also, wir fangen jetzt hinterst hin an. Nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt. Denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Hebräer 9, 22. Nach den Bestimmungen des alten Bundes wird fast alles mit Blut gereinigt. Ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Das ist Fakt. So ist es. ob mir Opfertod weih oder nicht, ob mir das richtig finde oder nicht, wie weit davon, dass mir entfernt ist, völlig egal. Ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Sei Gott, Diskussion überflüssig. Man wird darüber nicht mehr sagen. Ich begriff's nicht, aber es ist so. Vielleicht ganz kurz noch bis zum Opfer. Ich mag mich erinnern, ich bin auch einmal dabei gewesen, das war in Tunesien, in die Ferien gewesen, da sind wir von einer Familie aufgenommen worden und die haben auch, das ist kurz vor oder nach dem Ramadan gewesen, ich weiß es nicht mehr, und die haben ein Schaf geopfert. Und ich bin dabei gewesen und ich bin ein bisschen neugierig wie der Andreas gewesen. Ich habe mir gedacht, das muss jetzt gesehen, das wird jetzt gesehen. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Ehrlichkeit, das ist eine ehrliche Tat, mir tötet das Tier. Und zweitens die Wehrlosigkeit von dem Tier. Es hat keine Möglichkeit gehabt, man hat es getötet. Und es ist eine Tat für uns Menschen, wir haben das Tier getötet. Das so viel zum Opfer, es ist eine ehrliche Sache. Und es, für mich hat es in dem Moment eine sehr grundorientierte Wahrheit gehabt. Es ist so. Blut, der Tod ist etwas, was in unserem Leben auch Grenzen aufzeigt. Aber das nur ganz kurz. Denn ohne Blut ist eine Vergebung der Schuld nicht möglich. Okay, das ist der Teil von Gott. Jetzt kommen wir zu Jesus. Obwohl das Gesetz diese Opfer verlangte, hatte Christus gesagt, Schlachtopfer und andere Gaben hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir so wenig wie die Brandopfer und die Sündopfer. Außerdem sagte er, ich komme, mein Gott, um deinen Willen zu erfüllen. So hebt Christus die alte Ordnung auf und setzt eine neue in Kraft. Er hat mit seinem Tod am Kreuz diesen Willen Gottes erfüllt. Und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für alle Mal zu Gott. Also, Jesus Christus ist hergegangen und hat freiwillig den Willen Gottes erfüllt. Das ist das, was wir heute feiern. Und er hat uns einen neuen Zugang zu Gott gegeben. Das ist die Grundvoraussetzung. Ich werde aber euch den Plan zeigen. Und um den Plan können wirklich zu verstehen oder zu sehen, wie das gelaufen ist, gehen wir zurück zu, Moment, schon, wo ist da? Zu Matthäus 27, 27 bis 51. Das ist die Passionsgeschichte. Ich bitte euch, ich werde sie euch vorlesen, ich bitte euch, da gut aufzupassen, weil die anderen Bibelstellen, wo jetzt denn danach noch kommen, nehmen Bezug direkt auf die Geschehnisse. Es ist ziemlich viel Bibelstellen, hoffe ich. Mir lehnt dir so starr und ich werde ziemlich wenig dazu sagen, weil die sprachen für sich selber. Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Statthalterpalastes und riefen die ganze Truppe zusammen. Dann zogen sie ihm die Kleider aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Aus Dornenzweigen flochten sie eine Krone und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in die Hand, in die rechte Hand, und knieten vor ihm nieder und riefen höhnisch, »Es lebe der König der Juden!« Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder aus der Hand und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus ab zur Kreuzigung. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte begegnete ihnen ein Mann aus Kyrene, der Simon hieß. Ihn zwangen sie, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. So zogen sie aus der Stadt hinaus nach Golgatha, was Schädelstätte heißt. Bin nicht schnell? Ist gut. Okay. Dort gaben die Soldaten Jesus Wein, der mit einem bitteren Zusatz vermischt war. Als Jesus ihn probiert hatte, wollte er nichts davon trinken. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und warfen das Los darum. Sie setzten sich neben das Kreuz und bewachten Jesus. Über seinen Kopf brachten sie ein Schild an, auf dem stand, weshalb man ihn verurteilt hatte. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden zwei Verbrecher gekreuzigt. Der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Die Stelle, die ihr euch mal merken. Den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch die obersten Priester, die Schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Also die ganze Elite hat Jesus Christus verhöhnt. Er ist nicht als Held gestorben. Andere hat ihm geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er behauptet, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, der ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser, steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Das sind die Geschehnisse vor rund 2000 Jahren auf Golgatha. So ist es passiert. Und das Spannende und das Eindrückliche an dem ist, Gott hat in seinem Wort 1000 Jahre, bevor das passiert ist, ja, ziemlich genau 1000 Jahre, bevor das passiert ist, in einer Prophezeiung vom David im Psalm 22 detailliert beschrieben, was Jesus fühlen wird am Kreuz und was passieren wird. Das ist nicht die einzige Stelle, wo Gott beschreibt, was geschehen wird. Es ist ein Plan. Gott hat da nicht auf irgendetwas reagiert, wo wir Menschen verursacht haben, sondern es war vor Grundlegung der Welt ein Plan von Gott. Ich werde euch den Psalm 22 nicht vorenthalten. Psalm 22, ich lese nicht alles vor. Und zwar aus dem Grund aus, weil die Verse nach 22, nehmen wir schon Ostern vorweg. Und wir sind heute am Karfreitag. Karfreitag ist der Tod von Jesus Christus. Ein Lied von David nach der Melodie, eine Hirschkuh früher Morgen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? 1000 Jahre vor Golgatha ist das geschrieben worden. Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, du bist es, dem das Volk Israel seine Loblieder singt. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Die Vision, die David da hat, zeigt von mir aus gesehen sehr stark, wie Jesus Christus am Kreuz als Mensch gelitten hat. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Seht ihr die Parallele zum tatsächlichen Geschehen in der Passionsgeschichte? Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch und oder etwa nicht? Du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen, schon an ihrer Brust hast du mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Bleib mir jetzt doch nicht fern. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Übrigens, das mit den wilden Stiere ist ein Symbolbild für gefährliche, schlimme Feinde. Das Stiere von Argos ist dort in der Elbefelde überrätzig. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert, und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Elbefelder schrieb da, und meine Knochen sind wie Wachs. Ich persönlich, ich kann mir das vorstellen, was Jesus Christus, also vorstellen. Das ist Schmerzen, wo Jesus da ausgehalten hat. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonschere. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tode versinken. Eine harte Aussage. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildende Hunde. Auch da, gesehen ist das bildlich vor mir, stellt euch vor, es ist ein Kreuz, ihr hängt über einen halben Meter Höhe, es ist nicht so hoch gewesen, einen halben Meter Höhe, und um euch sind alle Leute rundherum, und das ist so eine Größenverhältnis wie wildende Hunde, die da rundherum kreisen. Jesus Christus hat als Mensch Angst gehabt, Schmerzen gehabt. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildende Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann all meine Knochen zählen, sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Wortwörtlich passiert dann. Herr, wende dich nicht länger von mir ab, nur du kannst mir neue Kraft geben, komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert, bewahre mich vor dem Krallen der Hundemeute. Ich habe doch nur dieses eine Leben. Reiß mich heraus aus dem Rachen der Löwen, beschütze mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Nimmt ein bisschen Ostern vorweg, aber es ist tatsächlich so, du hast mich erhört. Es ist nicht planlos passiert. Das Leiden von Jesus Christus hätte einen Sinn gehabt, in dem Moment. Und ich glaube, da können wir auf unser Leben zurücknehmen, wenn wir im Leiden drinnen sind. Es steht ein Sinn dahinter. Die nächste Prophezeiung, die ich euch wette, mögt ihr noch? Die nächste Prophezeiung ist noch viel spannender. Also die ist schon Hammer. Die nächste ist ein prophetischer Text im Jesaja 53 drinnen. Und der Text ist so detailliert, die meisten von euch kennen ihn. Der ist so detailliert, dass bis 1948 Bibelkritiker gesagt haben, also da übertrieben das. Das ist also nicht möglich, dass man so detaillierte Prophezeiungen kann machen. Das ist mit Sicherheit eine christliche Fälschung. Weil viele Bibelkritiker gesagt, bis 1948 in einer Höhle, ich hoffe, ich spreche den Namen gut aus, Qamram, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Qamram, okay, ist ja wurscht, hat man eine komplette Jesaja-Briefrolle gefunden. Komplett. Und was steht da drin? Jesaja 53, jeder Buchstabe, so wie er uns überliefert worden ist. Ganz kurz als Beifang vom Netz. Wo ich da recherchiert habe für meine Predigt, geht ins Internet, gibt einmal Jesaja 53. Und ihr glaubt nicht, wie manch Text, das ich gefunden habe, wo genau dem widersprochen hat und gesagt hat, das ist gar nicht möglich, das ist ganz anders gemeint und so weiter und so fort. Heute noch kämpft man dagegen an, dass man das als Prophezeiung anerkennt. Und auch heute noch zählt, wenn man nicht glauben will, dann kannst du Beweise bringen. Und was? Man will es nicht glauben. Punkt. Auch wenn man Jesaja 53 kann lesen, man will es nicht glauben. Ich wette mit euch, Jesaja 53. Jesaja 53. Doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Damit ist Jesus gemeint, der ist ein Trieb von David. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Ich habe gestern mit jemandem darüber geredet. Einmal Hand aufs Herz. Ist jeder von euch hundertprozentig sicher, wenn er vor 2000 Jahren in Jerusalem war, dass er nicht auch gekreuzigt Jesus gerufen hätte? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss euch ehrlich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der Seite war, wo gesagt hat, und befreie Bahn oder was. Ich meine, alles die führenden Leute, der Pfarrer, der Gemeindepräsident, der Lehrer, ich weiß nicht, und der Herr Apotheker, alle haben gesagt, hey, der ist schlecht. Hätte ich die Kraft gehabt, da dagegen etwas zu machen? Ich bin mir persönlich nicht sicher, ob ich da nicht auf der falschen Seite gestanden war. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Ups, was ist mir passiert? Muss ich nochmal drücken? Ah, okay, gut, ist auch gut. Lange, ist gut. Für mich hat das eine große Beruhigung gehabt, dass ich gemerkt habe, die Tat von Jesus Christus ist nicht irgendwie ein Zufallsprodukt gewesen, wo passiert ist in der Welt, sondern es war ein lang gehegter Plan von Gott und Jesus, wo in Erfüllung gegangen ist auf Golgatha. Und das gibt mir auch in meinem Leben, wenn ich in Leid drinnen bin, nicht immer, aber es gibt mir eine Richtschnur. Gott hat einen Plan, er hat die Fäden in der Hand. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich werde jetzt mit euch noch das Abendmahl feiern.